Ja, willkommen bei Sportarchiv, dem Sportgeschichtspodcast. Mein Name ist Stefan und...
Mein Name ist Tim. Wir sind beide Sportfans und berichten euch regelmäßig aus der Geschichte des Sports, vor allem aus dem Bereich Fußball, American Football, Basketball, Baseball und Eishockey. Und nachdem ich zuletzt über Paul Brown erzählt habe und die Cleveland Browns, wärst du nun wieder dran. Aber statt des dritten Teils auf dem langen Weg zur Bundesliga, wären wir, glaube ich, heute ein anderes Thema, passend zu deiner letzten Folge, dem deutschen Fußball im Nationalsozialismus, hören.
Ich erzähle heute über einen Mann, der vieles in sich vereint. Er war Volksschullehrer, er war Diplomturn- und Sportlehrer, er war Arzt und später gar Professor im Bereich der Sportpädagogik und er war Fußballspieler. Er war all dies und nicht zuletzt auch der erste Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, auch wenn das damals noch Reichstrainer hieß. Mit seinem heute tatsächlich fast vergessenen Namen verbinden sich auch die ersten internationalen Fußballerfolge Deutschlands überhaupt. Sein Name war, na, weißt du schon?
Otto Nerz?
Ja, Otto Nerz. Später dann Professor Doktor der Medizin Otto Nerz. Otto Nerz wurde am 21. Oktober 1892 als sechstes von insgesamt 12 Kindern des Landwirts und selbstständigen Kaufmanns Georg Nerz und seiner Ehefrau Josephine in bescheidene und einfache Verhältnisse hineingeboren. Sein späterer sportlicher wie auch akademischer Erfolg wurde ihm nicht in die Wiege gelegt. Doch Otto Nerz war hochintelligent, sehr strebsam und sehr aufstiegsbewusst. Seine Familie zog schon früh aus dem kleinen Dorf Beuren bei Hechingen, südlich von Stuttgart, nach Mannheim, einer der süddeutschen Keimzellen des frühen deutschen Fußballsports. Seine Schullaufbahn am Mannheimer Realgymnasium schloss Nerz als 15-Jähriger mit dem sogenannten Einjährigen ab, welches in etwa unserer heutigen mittleren Reife entsprach. Nach dem anschließenden erfolgreichen Besuch eines Lehrerseminars war Otto Nerz mit 18 Jahren jüngster Volksschullehrer in ganz Baden.
Mit 18? Das ist ja Wahnsinn.
Das ist schon wirklich krass, ne? Also im Grunde gar nicht, heute nicht mehr vorstellbar. Nebenher spielte Otto Nerz Fußball beim VfR Mannheim, dem Verein für Rasenspiele, als robuster, kraftvoller rechter Läufer, heute würde man sagen Mittelfeldspieler. Aber seine Spielerkarriere blieb überschaubar, denn er war eher der begabte Leichtathlet, denn Fußballtechniker. Bei Kriegsausbruch 1914 meldete er sich freiwillig. Sein älterer Bruder Robert überlebte den Ersten Weltkrieg leider nicht und Otto Nerz nur knapp nach einem Bauchdeckendurchschuss. Nach seiner Entlassung aus dem Militär reichte es Otto Nerz nicht nur Volksschullehrer zu sein, daher schloss er eine weitere Ausbildung als Fachturnlehrer ab. 1921 beendete er, da war er 29 Jahre, seine eher mittelmäßige Laufbahn als aktiver Fußballer beim VfR Mannheim und wurde dessen Spielertrainer. Die Vereinsführung des VfR Mannheim um den jüdischen Vereinspräsidenten und Sponsor Max Rath hatte sich vorgenommen, den Verein wieder zur Nummer 1 im Mannheimer Fußball zu machen. Dabei helfen sollte der 24-jährige Josef Sepp Herberger. Er war 5 Jahre jünger als Nerz und der erfolgreiche Stürmer des Lokalrivalen SV Waldhof und bereits Jungnationalspieler.
Oh, interessant, dass der Herberger auch so ein guter Fußballer war.
War mir auch gar nicht bekannt, war ich auch echt überrascht drüber. Nachdem Herberger im Rahmen der sogenannten Mannheimer Berufsspieler-Affäre nur knapp einer lebenslangen Sperre entgangen war, spielte Herberger ab Oktober 22 für den VfR Mannheim und dessen Trainer Otto Nerz. Herberger sollte dann auch in der gesamten weiteren Fußballkarriere von Otto Nerz eine wichtige Rolle spielen. Das Verhältnis dieser beiden Alpha-Männer pendelte in all den kommenden Jahren zwischen Freundschaft und Rivalität. Otto Nerz als der Ältere, dabei meist oder eigentlich immer in der Rolle des Mentors. Otto Nerz ließ sich nun für 2 Jahre vom Schuldienst befreien, um an der Deutschen Hochschule für Leibesübungen, der DHFL in Berlin, quasi der ersten Sportuniversität der Welt, voll in ein Studium zum Diplom-Turn- und Sportlehrer einzusteigen.
Aber der hatte doch gar kein Abitur.
Sehr gute Frage, habe ich mir auch gestellt beim ersten Recherchieren. Die Berechtigung zum Studium hatte er trotz fehlender Hochschulreife erhalten, da ein besonderer Aspekt dieser Hochschule war, dass das Abitur unter bestimmten Umständen keine Mindestvoraussetzung war. Um sich aber die Möglichkeit eines noch weiterführenden universitären Studiums zu eröffnen, erwarb Nerz durch eine ergänzende Prüfung für Volksschullehrer, der er ja auch noch war, sein Abitur. Mit 32 Jahren zog er 1924 dann ganz nach Berlin. Er beendete seinen Dienst im badischen Schulwesen, indem er sich in den einstweiligen Ruhestand versetzen ließ. Er wollte noch weit höher hinaus. Im selben Jahr vermittelte ihn sein Hochschuldezent Richard Girolatis als seinen Nachfolger als Trainer beim Berliner Tennisclub Borussia, kurz TB genannt, oder auch die Veilchen wegen ihrer lila-weißen Trikots.
Ja, die kennt man ja heute noch.
Die waren sogar Bundesligist, wie ich dann nochmal rausgefunden habe, in den 70er Jahren, aber nur eine Saison. Ja, der angehende Diplomturn- und Sportlehrer Otto Nerz konnte hier als Fußballtrainer seine erworbenen Kenntnisse der soeben entstehenden Trainingswissenschaften in der Praxis erproben und so das Trainerhandwerk von der Pike auf lernen. TB war in den 20er Jahren ein elitärer Club mit nur ca. 400 handverlesenen Mitgliedern, der durch Alfred Lesser, einen vermögenden Kaufmann jüdischen Glaubens, zu einem der modernsten Fußballvereine Deutschlands entwickelt wurde. Unter anderem auch mit einem von ihm gestifteten modernen vereinseigenen Stadion, also modern für die damaligen Verhältnisse, aber durchaus auch aus heutiger Sicht, denn inklusive eines VIP-Bereichs für prominente Gäste.
Da waren dann wahrscheinlich die besser verdienenden oder nur reiche Leute Mitglieder wahrscheinlich.
Ja, das war zumindest so, ja, von heute aus, höhere Mittelschicht würde ich sagen, durchaus aber auch sehr vermögende. Also dieser Alfred Lesser war auch Honorarkonsul von Honduras, ja, beispielsweise, also war auch ein sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Aber er war auch sehr spendabel. Naja, dann kamen eben auch diese prominenten Gäste wie Boxweltmeister Max Schmeling, die Schauspielstars Marlene Dietrich, Hans Albers, die haben sich das also gut gehen lassen in dem VIP-Bereich von Tennis Borussia. Und bereits Anfang der 20er Jahre hatte sich Nerz, der auch sehr sprachbegabt war und sich fließend in Englisch und Französisch und auch auf Italienisch und Schwedisch verständigen konnte, im Auftrag der Fußballzeitung Kicker mehrere Wochen in England aufgehalten. Ja, die kennen wir ja auch heute noch. Zum jüdischen Gründer und Chefredakteur des Kicker und Fußballpionier Walter Bensemann bestand ein freundschaftliches Verhältnis.
Über den haben wir ja schon in der letzten Folge beziehungsweise in einer der Folgen über den langen Weg zur Bundesliga gehört.
Ja, stimmt. Er hat sich da auch immer wieder mit seinem Sprachrohr Kicker in diese Debatte eingeschaltet. Der wollte durchaus die Professionalisierung in Deutschland oder den internationalen Austausch bestärken und war da oft mit dem DFB im Clinch. Aber wen das interessiert, der hört gerne in die Bundesliga oder der lange Weg zur Bundesliga Teil 1 und auch 2 rein. Ja, der Profifußball auf der Insel war dem Fußball in Kontinentaleuropa damals um 1 bis 2 Jahrzehnte voraus, bot also hochinteressantes Anschauungsmaterial für den lernbegierigen Jungtrainer Otto Nerz. Tennis Borussia ermöglichte ihm dann auch in großzügiger Weise, aber sicher auch zum eigenen Nutzen, durch Freistellung weitere Studienaufenthalte in England.
Sozusagen eine Win-Win-Situation.
Absolut. Denn er durfte hospitieren, und zwar bei Vereinen der ersten englischen Liga wie West Ham United und FC Arsenal, und besuchte dort auch Liga- und FA-Cup-Spiele. So hatte Nerz die Möglichkeit, bei einem der renommiertesten, taktisch innovativsten und einflussreichsten Trainer in der Geschichte des Fußballs zu hospitieren. Klingt jetzt sehr, sehr hochgegriffen. Ich muss zugeben, ich kannte den erst gar nicht. Aber wenn man sich ein bisschen einliest über diesen Herbert Chapman, den damaligen Trainer von Arsenal London, dann kriegt man das schon mit. Also er hat auch die Flutlichtspiele initiiert, Rückennummern auf den Trikots. Aber er gilt vor allem als einer der ersten fußballtaktischen Modernisierer und Visionäre des Fußballs. Denn im Juli 1925 hat der Weltverband FIFA die Abseitsregel verändert. Und darauf hat Herbert Chapman dann mit einer eigenen Spieltaktik reagiert. Die FIFA wollte nämlich die Auswirkungen der zumindest in England oft zu destruktiv genutzten Abseitsregel abschwächen. Es sollten endlich wieder mehr Tore fallen. Ja, das wollte aber Chapman mit dem FC Arsenal nicht. Und seine taktische Antwort war das von ihm entwickelte sogenannte WM-System.
Ja, das haben wir ja schon mal gehört, ja.
Komme ich gleich drauf. Es gab ja erst eine ganz andere klassische Aufstellung. Aber in diesem WM-System waren die Spieler dann so positioniert, dass wenn man von oben drauf schauen würde auf das Spielfeld, sich diese beiden Großbuchstaben ergeben, W und M. Hat also, wie ich anfangs dachte, mit einer Weltmeisterschaft gar nichts zu tun. Naja, und dieses WM-Spielsystem war ein Defensivsystem, welches die bis dahin klassische und sehr offensive Mannschaftsaufstellung im europäischen Fußball, das 2-3-5-System oder auch Pyramide genannt, revolutionierte. Einer der im traditionellen 2-3-5-System vorhandenen drei Läufer oder Mittelfeldspieler, der Mittelläufer, wurde zu den bisher nur 2 Verteidigern in der Abwehr zurückgezogen und zudem agierten die beiden verbliebenen Läufer auch defensiver. Ja, und dies inspirierte Otto Nerz dann sehr. Er wollte dieses WM-System auch in Deutschland einführen. Überhaupt war für ihn der harte, schnelle, direkte englische Profifußball das Vorbild für den von ihm zukünftig noch zu prägenden und zu entwickelnden deutschen Spitzenfußball. Fußballtaktisch würde sich Nerz damit radikal von dem seit Beginn der 20er Jahre so erfolgreichen kurzen Flachpass-Kombinationsfußball verabschieden. Der kam erst aus Schottland und wurde aber auch dann auf dem europäischen Kontinent als sogenannter Donaufußball oder auch Wiener Schule insbesondere in den Profifußballzentren Wien, Budapest und Prag erfolgreich gemacht. Aber auch bei uns im Süden, 1. FC Nürnberg, Fürth und der FC Bayern. Nicht ursächlich, aber fast zugleich und durchaus passend dazu, hatte der DFB die sogenannten Hannoveraner Beschlüsse erlassen und den Spielverkehr mit den genannten Ländern Österreich, Ungarn und Tschechoslowakei im Grunde verboten. Auch dazu habe ich ja in meinem ersten Teil, oder nicht, es war im zweiten Teil, der lange Weg zur Bundesliga, ausführlicher erzählt. Zurück in Deutschland ließ Nerz bei TB Berlin dann lange vor allen anderen deutschen Mannschaften eine exakte Umsetzung von Chapmans WM-System spielen und experimentierte bei TB auch mit der in Deutschland noch nicht üblichen Manndeckung. Nerz entwickelte so sein eigenes Fußball-Credo, welches Schnelligkeit und Ausdauer mit Technik und Taktik vereinen wollte. Dies war aber auch kräftezehrend und erforderte von den Spielern ein hohes Trainingspensum mit überwiegend Konditions- und Lauftraining. Also wahrscheinlich sehr beliebt, nicht? Daher war Nerz auch bald als Konditionsbolzer verrufen, denn es gab bei ihm ganze Trainingseinheiten ohne Ball.
Also der Felix Magath, der alte
Zeit. Ja, genau, der erste Quälig sozusagen. Interessanterweise war Nerz mit TB letztlich aber nie im Finale um die Berliner oder gar um die deutsche Fußballmeisterschaft. Aber er war erfolgreich insofern, als er TB zur zweiten Topmannschaft in Berlin entwickelte. Wenn auch immer im Schatten der übermächtigen Hertha BSC Berlin. Ja, und dann war da auch noch Herberger oder wieder Herberger. Wir haben ihn ja schon kennengelernt in Mannheim. Im Oktober 26 lotste Otto Nerz den mittlerweile noch erfolgreicheren Spielmacher und Stürmer des VfR Mannheim zu Tennis Borussia. Sepp Herberger war im Jahr davor nämlich erstmals auch süddeutscher Meister mit seinem VfR Mannheim geworden. Und Sepp Herberger studierte dann auch bei seinem Mentor Otto Nerz an der Berliner Sporthochschule. Also das war wieder ganz eng zwischen den beiden. Auf seinem weiteren Erfolgsweg im Fußball war es für Otto Nerz dann entscheidend, dass er in Berlin als Trainer von TB die Aufmerksamkeit von Felix Linnemann auf sich zog.
Ah, den haben wir ja schon öfters gehört.
Auch da gibt es eine Überlappung mit die Bundesliga, der lange Weg zur Bundesliga Teil 1 und 2. Ja, da haben wir diesen Herrn schon kennengelernt. Linnemann war 1926 44 Jahre alt und in Berlin als Kriminalinspektor in der Abteilung für Hochstapelei und Scheckbetrug tätig. Aber viel wichtiger für Nerz war, dass Linnemann seit dem Jahre 25 im Nebenberuf Vorsitzender des Deutschen Fußballbundes mit Sitz in Berlin war. Linnemann war ein Mensch, der, wie allerdings viele zu dieser Zeit, leider könnte man hinzufügen, nationalistisch, autoritär und völkisch dachte und handelte. Und der den DFB, einen der mittlerweile mitgliederstärksten Fußballverbände der Welt, mit eiserner Hand führte. Die deutsche Nationalmannschaft galt in den 20er Jahren aber immer noch nur als bestenfalls zweitklassig. Die Leistungs- und Ergebnisbilanz war niederschmetternd schlecht. Vom ersten offiziellen Länderspiel 1908 bis 1926 wurden 58 Länderspiele ausgetragen, wurden 16 Mal nur gewonnen, man spielte 12 Mal unentschieden und man verlor 30 Mal.
Ja, das ist ja wirklich katastrophal schlecht im Vergleich zu den späteren Jahren.
Das können wir uns jetzt gar nicht mehr vorstellen. Das wäre eine Katastrophe.
Ja, es ist wie unter Jogi Löw, ne?
Ja, oder unter Erich Ribbeck um 2000 rum. Ja, es gibt da einige leider, aber so schlecht wie damals war, glaube ich, nachher keine deutsche Nationalmannschaft mehr. Und natürlich mit dem passenden negativen Torverhältnis von 119 zu 146. Und einen Reichstrainer gab es im DFB bis dahin auch gar nicht.
Kein Trainer?
Ja, da komme ich gleich noch zu. Der DFB und sein mächtiger Präsident wollten am kommenden Olympischen Fußballturnier 1928 in Amsterdam nicht nur teilnehmen, nein, sie wollten nur noch erstmals erfolgreich sein und waren daher bereit, auch neue Wege zu beschreiten. Linnemann verpflichtete also den erst 34-jährigen Otto Nerz als nebenberuflich tätigen Reichstrainer. Denn hauptberuflich blieb Nerz nach erfolgtem Abschluss weiter Diplom-Turn- und Sportlehrer und auch noch Dozent für das Fach Fußball an der Sporthochschule. Sein Auftrag war die längst überfällige Modernisierung von Spieltechnik und Spieltaktik der Nationalmannschaft. Und da ist mir noch ein Funfact aufgefallen. Otto Nerz war bei seiner Berufung zum Reichstrainer erst 34 Jahre und 85 Tage alt. Julian Nagelsmann war bei seinem Debüt 2023 in den USA 36 Jahre und 83 Tage alt. Und der galt ja immer schon als Jungspund. Aber Nerz war noch jünger. Er ist also weiterhin der bei seinem Amtsantritt jüngste Nationalmannschaftstrainer in der DFB-Geschichte. Nach seiner Berufung zum Reichstrainer wurde der von ihm geschätzte und geförderte Sepp Herberger, natürlich könnte man jetzt sagen, sein Nachfolger bei Tennis Borussia. Es würde nicht die letzte Position sein, auf der Herberger Nerz nachfolgen sollte. Parallel zu seinen Tätigkeiten als hauptberuflicher Hochschuldozent und nebenberuflicher Reichstrainer ist er noch nicht genug. schrieb Nerz sich nun auch noch für ein Medizinstudium an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin ein, heute Humboldt-Universität, und verfasste auch noch mehrere sportwissenschaftliche Fußball-Lehrbücher.
Der im Privatleben wird er wohl nicht gehabt haben, was?
Ich glaube, der war ja auch zu der Zeit noch nicht verheiratet. Also der war dann wohl sicherlich mit dem Sport 24-7 und seinem Studium verheiratet. Also wie eben schon mal so angedeutet, enorm aufstiegswillig und erfolgshungrig. Und er konnte auch was. Mit dem Input, den er aus der jungen Sportwissenschaft und seinen persönlichen Studien in England erfahren hatte, modernisierte Nerz nun kontinuierlich den sich entwickelnden deutschen Leistungsfußball und initiierte nun vieles. Vieles zum ersten Mal auch. Zum Beispiel Trainingslager, Sichtungslehrgänge, methodische Konditionsarbeit, taktische Schulung, Einführung von gezielter Gymnastik bis hin zum Wintertraining in der Halle. All dies führte Nerz nun für die deutsche Fußballnationalmannschaft ein. Also ja, schon krass.
Sozusagen der Paul Brown des Fußballs.
Ja, stimmt. Also ein echter, einer, der alles, der viele Dinge zum ersten Mal eingeführt hat. Allerdings eckte der so intelligente wie strebsame Nerz mit seiner Persönlichkeit an. Durch seine schroffe, rüde Art und seine Vorliebe für die klassischen preußischen Tugenden, Pünktlichkeit und Disziplin, galt er bei seinen Spielern bald als Feldwebel. Jedwede Lässigkeit war Nerz zuwider und er pflegte einen sehr autoritären Stil. Seine ganze Art war zudem geprägt von extremer Pedanterie und Perfektionismus. Für Nerz war alles Methodik, genaue Planung, exakte Berechnung, Wissenschaft eben. Ja, ein unheimlich, muss sehr angenehm gewesen sein, unter dem zu trainieren und spielen.
Eher nicht.
Eher gar nicht. Und um mal so ein bisschen einen kleinen Einblick zu kriegen, wie sich das so anfühlte aus Spielersicht, habe ich ja zwei Zitate. Zum Beispiel eins von Sigmund Haringer vom FC Bayern München, der über den harschen Ton bei Nerz dann sagte: Ich habe mich in den Lehrgängen bei ihm immer gefühlt wie in einer Kaserne. Und Reinhold Münzenberg von Alemannia Aachen erinnerte sich daran, dass Pünktlichkeit und Disziplin bei Nerz das Wichtigste waren. Wer zu spät zum Essen kam, der erhielt eine Abreibung. Ja, es war also eine sehr angenehme Atmosphäre. Ja, und seine Premiere als Reichstrainer feierte Nerz am 31. Oktober 1926 mit einem 3:2 Auswärtssieg gegen die Niederlande. Also immerhin ein erster Erfolg. Aber er hatte dann schnell auch die Schwächen der Nationalmannschaft und auch äußere, dem Erfolg entgegenstehende Hindernisse identifiziert. Zwei davon konnte und wollte er sofort tatsächlich angehen. Erste Hindernis, das Auswahlverfahren. Er hat ja eben ja schon mal gesagt, es gab gar keinen verantwortlichen Reichstrainer. Für die Berufung der Nationalspieler war bis 1926 alleine der sogenannte DFB-Spielausschuss zuständig. Das waren verschiedene Funktionäre aus den 7 Landesverbänden. Und dieser wählte die Nationalspieler aber oft nach den regionalen Vorlieben dieser Landesverbände und auch entsprechend der Interessen der Spitzenclubs aus. Otto Nerz wollte nun selbst die seiner Meinung nach leistungsstärksten Spieler Deutschlands finden und veranstaltete erstmals auch abseits der Länderspiele systematische Sichtungslehrgänge und Trainingslager. Zweite Hindernis, das bisherige Spielsystem. Perspektivisch sollte die Nationalelf unter Nerz das im englischen Profifußball so erfolgreiche defensivere WM-System von Herbert Chapman übernehmen. Was sich vorerst nicht beseitigen ließ, war das dritte Hindernis, das deutsche Ligensystem. Auch dazu habe ich ja eine Menge in Teil 1 zum langen Weg der Bundesliga erwähnt. Hier sei nur gesagt, es blieb dabei, dass der deutsche Spitzenfußball auf zahllose regionale Ligen mit rund 500 sogenannter Erstligisten verteilt war. Die Sportzeitungen Deutschlands sahen die deutsche Mannschaft aber trotz allem als Mitfavoriten auf den Olympiasieg beim Olympischen Fußballturnier in Amsterdam 1928 an.
Das ist ja mutig.
Finde ich extrem. Das muss ja voll der Druck auch gewesen sein für den. Also er sieht im Grunde nur Hindernisse, ist zu Beginn seiner Aufbauarbeit und die sagen gleich, ja, du kannst ja mal Gold holen. Doch die Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden bei Olympia erfüllten sich nicht. Denn bereits in der zweiten Turnierrunde gab es die sogenannte, so sprach die Presse, Schmach von Amsterdam, eine heftige 1:4 Klatsche gegen Uruguay. Wobei Uruguay als Olympiasieger von 24 Titelverteidiger war und auch diese Goldmedaille, die 28, gewinnen würde.
Die waren ja auch die ersten Weltmeister.
Exakt. Denn überhaupt galt Uruguay als die weltbeste Mannschaft jener Ära. Und wie du schon zu Recht sagst, die würden auch 1930 dann im eigenen Land Weltmeister werden. Also hatte Deutschland hier auch schlichtes Lospech. Ja, warum also Schmach von Amsterdam, war dann meine Frage. Wieso wurde das so gesehen? Uruguay war doch eh Favorit. Nun, es gab die beiden ersten Platzverweise in der Geschichte des deutschen Fußballnationalmannschaft. Und zwar wurden Dr. Hans Kalb vom 1. FC Nürnberg und Richard Hofmann vom Dresdner SC beide nach Revanche faul zum Platz gestellt. Ja, das sah man dann eben auch noch als Schmach verloren und noch zwei Spieler, die sich da auch nicht so verhalten haben, wie sie es hätten tun sollen, aber die Uruguayer wurden auch als sehr körperlich hart und unfair teilweise angesehen in der deutschen Presse. Naja, es war eine Schmach. Im Jahr drauf, 1929, wurden dann aber erste Erfolge der Arbeit sichtbar, als die Nationalmannschaft mit 4 Siegen und einem Unentschieden ungeschlagen blieb. Insbesondere zu erwähnen wäre der Sieg in der sogenannten Hölle von Turin. Ein harter kämpfter 2:1 Auswärtssieg und überhaupt der erste Sieg über Italien. Und dieser verschaffte dem deutschen Fußball international erste Anerkennung und Beachtung. An der ersten Fußball-Weltmeisterschaft 1930, die wir ja gerade angesprochen haben, in Uruguay, nahm Deutschland dann nicht teil.
Ja, wie der Rest von Europa ja überwiegend auch. Ne?
Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgelesen, man hätte dann 3 Wochen im Schiff sitzen müssen und das war auch finanziell ein Wagnis. Die Spieler hätten dann ja über die ganze Zeit ihrem Beruf nicht nachgehen können, waren ja Amateure in Deutschland und man hat das dann auch aus einer gewissen Arroganz gegenüber Südamerika dann gelassen. Aber 4 Länder aus Europa, unter anderem Frankreich und Rumänien und Jugoslawien, glaube ich auch, muss ich jetzt nochmal nachgucken, habe ich gerade nicht parat. Die waren dann da, aber alle maßgeblichen Länder nicht. Ein privates Highlight für den mittlerweile 39-jährigen Otto Nerz war dann 1931 seine Hochzeit mit der 14 Jahre jüngeren Elli Frieda Böhme. Und einen der Trauzeugen, den kennen wir auch schon sehr gut. Sag du es mal?
Sepp Herberger.
Exakt. Das ist wirklich eine sehr fast schon symbiotische Beziehung zwischen den beiden. Aber dieses Fußballjahr 31 verlief nicht so gut, ganz und gar nicht. Ein Härtetest gegen Österreichs Profiteam unter deren jüdischen Team- und Verbandschef Hugo Meissel wurde dann zum Desaster. Am 24. Mai verlor Deutschland in Berlin im deutschen Stadion, das war der Vorgänger des späteren Olympiastadions, demütigend hoch mit 0:6. Und dies blieb bis zum 17. November 2020 und unserem 0:6 in Spanien die höchste deutsche Niederlage ever.
Aber das war ja auch die Wunderelf, ne? Also die waren ja wahrscheinlich auch total überlegen.
Ja, absolut. Das war das Team, was später die Wunderelf oder Wunderteam genannt wurde. Das war genau das Jahr, wo die ihren ersten echten Höhepunkt hatten, 31. Aber es gab ein Revanche-Spiel, noch im gleichen Jahr, am 13. September, im gerade neu eröffneten Wiener Praterstadion. Und da ging Otto Nerz mit einer auf 9 Positionen veränderten Nationalelf hinein. Doch am Ergebnis änderte sich fast nichts. Deutschland verlor erneut, diesmal nur mit 0:5. Und diese Pleite verhagelte ihm dann auch noch seine Hochzeitsreise in schöne Wien.
Oh, weia. Das war schade für die Frau.
Ganz düster. Diese beiden sehr einseitig und demütigend verlaufenden Spiele gegen die österreichischen Profis stellten die Leistungsfähigkeit der deutschen Nationalelf erneut ernstlich in Frage. Und dies ausgerechnet auch noch gegen Österreich und deren von Nerz so vehement abgelehnten Kombinationsfußball. Scheibern wurde es auch in Wien dann genannt. Im Gegensatz zu heute wurde daraus aber keine Trainerfrage Otto Nerz. Bei allem Entsetzen und Kritik in der Öffentlichkeit blieb Nerz Reichstrainer. Sicherlich auch wegen des großen Einflusses seines Gönners Felix Linnemann. 1932 empfahl Otto Nerz den von ihm geförderten Sepp Herberger dann als Verbandstrainer an den Westdeutschen Spielverband. Herberger sollte Nerz und die Nationalmannschaft mit jungen Talenten aus dem aufstrebenden Fußballwesten Deutschlands beliefern. Der Fußballwesten hatte er mittlerweile aufgeholt, stellvertretend seien die ersten Erfolge vom FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf genannt. Das Jahr 1933 brachte mit dem Beginn der Diktatur durch die Nationalsozialisten auch für den deutschen Fußball und seine Nationalmannschaft unter Otto Nerz gravierende Veränderungen. Ich habe das zwar auch in der Lange Weg zur Bundesliga sehr ausführlich, glaube ich, geschildert, also ein bisschen sollten wir hier auch mal nochmal nennen. Als neue höchste Instanz im gesamten deutschen Sport wurde mit Hans von Schammer und Osten ein weltgewandt wirkender, aber zutiefst systemteuer Parteisoldat als sogenannter Reichssportführer installiert. Im Fußballsport wurde der DFB im Grunde entkernt und bestand bis 1940 nur noch als eine reine Hülle für den internationalen Spielverkehr des Weltverbands FIFA fort. Innerhalb Deutschlands wurde der DFB aber schon im Lauf des Jahres 1933 durch das von den Nationalsozialisten neu gegründete Fachamt Fußball ersetzt. Beide, der vorerst nach außen noch weiter bestehende DFB und das nun in Deutschland tatsächlich machtausübende Fachamt Fußball, wurden natürlich in Personalunion von Felix Linnemann geführt.
Ja, wer auch sonst.
Ja, der hat sich da richtig gut, wie soll man das sagen, eingeschleimt und festgesetzt.
Ja, der passte ja auch zu den Nationalsozialisten.
Ja, mit seiner sehr deutsch-nationalen Grundausrichtung war er da gut anschlussfähig, würde man heute wohl sagen. Das Ligensystem wurde dann aber neu ausgerichtet. Wir erinnern uns an das dritte Hindernis, was ja, so schien es, nicht zu beseitigen war. Jetzt veränderte sich da was. Statt der sich selbst aufgelösten bisherigen 7 Landesverbände und deren unzähligen Ligen wurde Fußball Deutschland nun in 16 Fußballgaue mit 16 Gauligen und nur noch rund 160 erstklassigen Mannschaften gegliedert. So erfolgte zumindest im Vergleich zu der vorherigen totalen Zersplitterung eine gewisse Konzentration der Kräfte. Wobei die auch von Nerz befürwortete deutschlandweite eingleisige deutsche Reichsliga, so will ich es mal nennen, weiterhin aufgrund der Vorbehalte des DFB nicht geschaffen wurde. Die Nationalsozialisten wollten vielmehr die Fußballnationalmannschaft stärken und mehr in den Fokus des öffentlichen Interesses stellen, mit dem Ziel, sie als Propagandainstrument zu nutzen. Aller Welt sollte so auch mit fußballerischen Mitteln die vermeintliche Überlegenheit der sogenannten deutschen Arierrasse demonstriert werden. Nach der Einführung des Führerprinzips auch im Fachamt Fußball, also auf Deutsch, einer bestimmt und alle anderen gehorchen, musste Otto Nerz sich in Sachen Nationalelf jetzt aber nur noch mit dem Leiter des Fachamtes, Felix Linnemann, und eben nicht mehr mit dem endgültig entmachteten Spielausschuss abstimmen. Also für ihn hatte das durchaus auch Vorteile. Seinen endgültigen Durchbruch feierte Otto Nerz und sein WM-System dann bei der zweiten WM 1934 in Italien. Endlich hatte er auch in Fritz Scheppern vom FC Schalke 04 seinen Wunschstopper für die so verstärkte Abwehr gefunden. Er hatte den Schalker Spielmacher von diesem Positionswechsel, denn er war ja eigentlich Sturmführer bei Schalke und oder Spielmacher, in der Nationalmannschaft überzeugen können. Das einzige Qualifikationsspiel gegen Luxemburg war zugleich das 100. Fußball-Länderspiel Deutschlands und zugleich das erste WM-Qualifikationsspiel überhaupt. Durch den 9:1-Sieg über Luxemburg hatte die Nationalelf zudem zum ersten Mal, finde ich wirklich beachtlich, seit dem ersten Länderspiel 1908 eine positive Gesamttordifferenz, die seit diesem Spiel bis heute auch beibehalten wurde. Also auch da ein erster statistischer Erfolg für Otto Nerz. In den kommenden 10 Wochen bis zum Turnier verzichtete er auf weitere Länderspiele. Stattdessen führte er Sichtungslehrgänge durch und setzte auf Testspiele gegen die starke englische Profivereinsmannschaft Derby County. Ende Mai 34 macht er sich das Team dann um Otto Nerz per Bus auf den Weg nach Italien.
Ja, wir fahren über den Brenner, würde ich da sagen.
Ja, da war genau 1990. Ah, das war das Lied, ich weiß gar nicht mehr, Nationalmannschaft, mit wem das gesungen wurde, Udo Jürgens oder so, ich weiß nicht mehr.
Michael Schanze, glaube ich.
Oder Michael Schanze. Interessant fand ich auch noch, mit einem Durchschnittsalter von fast exakt 24 Jahren war dieses erste deutsche 18-Spieler-WM-Aufgebot das bis heute jüngste WM-Aufgebot Deutschlands. Ja, im Quartier angekommen, schottete Nerz dann seine Spieler von der Außenwelt ab und ließ auch gar keinen Kontakt zu den deutschen Journalisten vor Ort zu. Außerdem veranlasste er ein striktes Alkohol- und Tabakverbot, was bei den Spielern ja auf wenig Gegenliebe stieß. Um jedoch keinen Lagerkoller aufkommen zu lassen, organisierte Nerz, finde ich auch recht fortschrittlich, ein umfangreiches Freizeitprogramm für seine Sportler. Sie gingen zusammen schwimmen, er spielte ein Grammophon zur Unterhaltung und als Stadtführer, er sprach ja Italienisch, brachte Nerz dem Team die historischen Schönheiten und Kunstschätze Italiens nahe.
Naja, ob das allen so gefallen hat?
Ja, das konnte ich nicht ermitteln. Sie waren auf jeden Fall gehalten, immer dabei zu bleiben. Nun, zum Auftakt gegen Belgien im Achtelfinale gewann dann Deutschland mit 5:2. Es folgte im Viertelfinale ein 2:1-Sieg gegen Schweden. Im Halbfinale traf Deutschland dann auf das Profiteam der Tschechoslowakei. Und die Erfolgsserie endete jäh mit einer 1:3-Niederlage. Obwohl es insgesamt auch nach meiner Recherche ein verdienter Sieg der Tschechoslowakei war, machte Nerz seinen Torwart Willibald Kress zum alleinigen Sündenbock und reagierte sehr nachtragend. Denn Kress durfte anschließend nie mehr ein Länderspiel im deutschen Tor bestreiten. Es folgte auch ein weiterer Eklat, also einer reicht nicht, diesmal aber abseits des Platzes. Auf dem Weg zum Spiel um Platz 3 in Neapel und noch auf dem Bahnhofsgleis wurde der als einziger Verteidiger an allen 3 vorherigen Turnierspielen eingesetzte Sigmund Haringer vom FC Bayern München als erster deutscher Nationalspieler aus einem WM-Kader suspendiert. Also eine Menge Firsts, eine Menge erster Dinge jetzt.
Was hat der denn ausgefressen, dass er da...
Tja, aber genau, was war passiert? Was hat das getriggert? Also Haringer war von Otto Nerz auf dem Bahnsteig in Flagranti beim verbotenen Genuss einer, da streiten sich die Quellen, einer saftigen Apfelsine, einer Flasche Bier erwischt worden. Und dies war für Nerz unentschuldbar. Nicht zuletzt auch ein Verstoß gegen sein Alkoholverbot beziehungsweise seine heute natürlich längst als falsch widerlegte Anweisung, generell möglichst wenig Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Oh.
Ja, wie gesagt, heute sieht man das ja ganz anders. Die Mannschaft reiste dann weiter nach Neapel, während Haringer sofort mit dem nächsten Zug nach München zurück musste. Dies ging auch, da der Aachener Alemanne Reinhold Münzenberg bereits nachgereist war. Und dieser hatte sogar seinen Hochzeitstermin verschoben. Es gab nämlich noch einen zweiten, der war abgereist, der Rudi Gramlich von Frankfurt, aber aus beruflichen Gründen. Also da musste der Kader eh aufgefüllt werden. Und FIFA-Regularien, die so etwas heute nicht zulassen würden, gab es damals schlicht nicht. Und dann kam der 7. Juni 1934. Otto Nerz führte die deutsche Nationalelf gegen, wen wohl, gegen Österreichs favorisiertes Profiteam, das Wunderteam, zu einem durchaus als überraschend wahrgenommenen 3:2-Sieg und zum dritten WM-Platz.
Ja, das ist ein richtiger Erfolg.
Mhm. Dies war der erste große deutsche Erfolg bei einem Olympia- oder WM-Turnier überhaupt. Der deutsche Amateurfußball war jetzt erstmals im Kreis der Profifußball-Weltspitze angekommen. Denn die weiteren Halbfinalisten Italien und Tschechoslowakei waren ja auch mit Profiligen gesegnet, was ja bei uns noch fehlte. Ja, und um das Ganze noch komplett zu machen, im Dezember des Jahres schloss Otto Nerz dann sein Medizinstudium ab und wurde als Arzt approbiert. Nach dem Erfolg bei der WM in Italien stand natürlich bald das nächste große Ereignis an.
Ja, 1936, die Olympiade wahrscheinlich.
Exakt, die von der NS-Regierung aufwendigst vorbereiteten Olympischen Spiele in Berlin 36. Ja, und zur Vorbereitung setzte das Fachamt Fußball 1935 dann die Rekordzahl von 17 Länderspielen an. Diese hohe Anzahl an Länderspielen war auch politisch gewollt. Die NS-Staatsführung wollte den deutschen Fans eine hohe Anzahl von Länderspielsiegen präsentieren, um so das nationale Selbstbewusstsein weiter zu stärken. Die Begeisterung für die Nationalelf war wirklich enorm damals. Zu einem Trainingsspiel, wohlgemerkt, zwischen A- und B-Auswahl Deutschlands kamen 50.000 Fans.
Boah, das ist wirklich viel.
Letztlich wurden überragende 13 von 17 Länderspielen gewonnen und im Zuge dadurch erreichte Deutschland auch erstmals eine positive Länderspiel-Gesamtbilanz. 43 Niederlagen, 21 Unentschieden standen jetzt unter Otto Nerz insgesamt 44 Siege gegenüber. Auch das hat sich seitdem natürlich immer weiter gesteigert. Also wir haben niemals mehr eine negative Bilanz gehabt. Aber da begann es. Ein persönliches Highlight für Nerz war dann die Geburt des ersten Kindes. Sohn Robert, benannt nach seinem im Krieg verstorbenen Bruder. Und zu Beginn des Olympiajahres 1936 stand dann der 44-jährige Otto Nerz in seinem 10. Jahr als Reichstrainer auf dem Höhepunkt seines Erfolges. Das unerwartet gute Abschneiden des Außenseiters Deutschland bei der WM in Italien war sein persönlicher Erfolg. Und die Siegesserie im Jahr 35 hatte sich dem nahtlos angefügt. Im Vorfeld der Olympischen Spiele versammelte er seine Nationalspieler erneut zu Trainingslagern und Trainingsspielen, diesmal gegen den starken englischen Erstligisten FC Everton. Und im März 36 gab es dann erste Gerüchte in der Presse, dass Otto Nerz nach den Olympischen Spielen seine Tätigkeit als Reichstrainer zugunsten seiner akademischen Studien und Arbeiten beenden würde. Sein Nachfolger als Reichstrainer sollte der erfolgreiche Verbandstrainer und mittlerweile wichtigste Assistent Sepp Herberger werden.
Ja, wer sonst?
Wer sonst, könnte man meinen. Ich habe da so ein paar Namen gelesen, aber die waren ja nie wirklich in der Verlosung. Dies alles würde aber erst nach den Olympischen Spielen vollzogen. Ja, und Otto Nerz, der stand nun auch kurz davor, einen lang gehegten Wunsch zu realisieren. Im Hauptberuf eine Staatsstellung als Beamter an der Akademie und quasi im Nebenamt auch noch Chef der Nationalmannschaft zu bleiben. Ja, und zum 1. Juni schied Otto Nerz dann sogar offiziell als Mitarbeiter aus dem Fachamt Fußball aus. Denn er würde danach als Dozent und Direktor der neu gegründeten Reichsakademie für Leibesübungen tätig werden, in deren sportpraktischen Institut. Also der akademische Weg war für ihn vorgezeichnet. Aber all dies war der deutschen Sportöffentlichkeit noch verborgen. Stattdessen erwartete ganz Fußball-Deutschland noch nicht weniger als die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen.
Ganz schön viel Druck.
Enorm, ja. Aber es wurde auch noch gefördert in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit dadurch, dass die zu der Zeit besten südamerikanischen und vielleicht auch weltbesten Mannschaften Uruguay und Argentinien, die nahmen gar nicht teil. Und Länder mit Profiligen wie England, Österreich, Ungarn, Spanien und Italien, die kamen nur mit Amateurspielern.
Ja, okay, also, weil es die Olympiade war.
Ja, da war ja auch noch dieser Amateurgedanke, ganz, ganz krass. Nun ja, ein locker, leichter 9:0-Sieg über Luxemburg in der ersten Runde sorgte dann für, man kann es nicht anders ausdrücken, Übermut und Arroganz im deutschen Lager. Der Leiter des Fachamtes Felix Linnemann wollte mit Blick auf die vermeintlich schwereren Gegner im weiteren Turnierverlauf dann Leistungsträger schonen. Wie schon gegen Luxemburg sollten gegen den vermeintlich leichten Gegner Norwegen überwiegend jüngere und unerfahrene Spieler zum Einsatz kommen. Otto Nerz protestierte natürlich vehement dagegen. Er wollte die stärkste Mannschaft aufs Feld schicken.
Was natürlich sinnvoll gewesen wäre.
Aber vergebens. Linnemann berief sich auf das für ihn geltende Führerprinzip und setzte sich gegen Nerz und dessen Bedenken durch. Ja, am 7. August 36 lief dann eine mit zahlreichen jüngeren und unerfahreneren Spielern besetzte deutsche Mannschaft gegen Norwegen auf. Aber bereits vor Spielbeginn hat es eine erste Überraschung gegeben. Denn der gar nicht am Fußball interessierte Adolf Hitler hatte sich zum Besuch des Spiels der vermeintlichen Goldfavoriten überreden lassen. Er wollte eigentlich zum Rudern oder zum Polo, das habe ich unterschiedlich gelesen, jedenfalls nicht zum Fußball. Aber er kam. Ja, und so besuchte Hitler die Mannschaft vor dem Spiel in der Kabine, schüttelte jedem Spieler die Hand und wünschte ihnen viel Erfolg auf dem Weg zur doch sicheren Goldmedaille. Mit diesem Erwartungsdruck durch Staat und Öffentlichkeit quasi zum Siegen verdammt, also beste Voraussetzungen. Nicht. Im Gegensatz zur deutschen Mannschaft konnten nämlich die Norweger gegen den selbst erklärten Titelfavoriten frei und unbeschwert aufspielen. Und dann eben auch das Debakel, ein rabenschwarzer Tag für den deutschen Fußball, ja, und besonders für Felix Linnemann und Otto Nerz. Denn Norwegen ging früh in Führung und einer verkrampft spielenden deutschen Mannschaft gelang gar nichts mehr. Letztlich verlor Deutschland überraschend mit 0:2 gegen den Außenseiter Norwegen und war ausgeschieden. Bereits vor dem Schlusspfiff stürmte ein wütender und enttäuschter Adolf Hitler aus dem Stadion. Er würde nie wieder ein Fußballspiel sehen. Dieses so unerwartete und überraschende Ausscheiden Deutschlands hatte ein verheerendes Echo in Presse und Öffentlichkeit. Das wahrscheinlich vorausahnend, trafen sich dann sofort im Anschluss an das Spiel das Fachamt Fußball und Teile der Mannschaft samt Trainer im Polizeiinstitut Berlin-Charlottenburg. Denn da war ja im Hauptberuf Felix Linnemann Institutsleiter und Kriminalrat. Und wen wundert's, alle waren niedergeschlagen und auch aggressiv. Alle Anwesenden wendeten sich offen und versteckt mit Vorwürfen gegen Otto Nerz und dessen aus Sicht vieler Anwesender verfehltes Trainings- und Vorbereitungskonzept.
Aber der konnte ja gar nichts dafür, dass da nur die Reservemannschaft spielte.
Da hast du vollkommen recht. Alle hätten ja wissen müssen, Felix Linnemann und dessen einsame Entscheidung hatte ja die Aufstellung verbockt. Aber, oh Wunder, es gelang Linnemann in der Diskussion geschickt, alle Schuld auf Otto Nerz als alleinigen Sündenbock abzuwälzen und von sich abzulenken. Otto Nerz wurde dann auch erst einmal zwangsbeurlaubt, um ihn so die Begründung der extremen öffentlichen Kritik zu entziehen. Sein Assistent Sepp Herberger übernahm beim nächsten Länderspiel die Aufgaben des Reichstrainers, also er saß zumindest auf der Bank, aber, und jetzt sind wir wieder in der Politik, auf höchste sportpolitische Intervention kehrte Otto Nerz im Anschluss wieder auf die Trainerbank zurück. Das war also nicht ganz so smooth, der Wechsel. Das ging so ein Hin und Her.
Aber der sollte doch irgendwie im Juli dann schon zurücktreten.
Du hast vollkommen recht. Im Juni ist er ja von seinem Amt zurückgetreten oder aus dem Fachamt Fußball schon mal ausgeschieden. Und er wollte ja auf diese neue Akademie. Aber er wollte aber auch, ob jetzt zu Recht oder Unrecht, das kann man so oder so sehen, er wollte auch weiter das Sagen haben, was die Nationalmannschaft angeht. Mhm. Und deswegen auch dieser politische Druck, ihn dann da wieder zu installieren. Und akademisch ging es für ihn auch noch weiter, weil am 1. Oktober dann promovierte er bei dem damals sehr berühmten Mediziner Ferdinand Sauerbruch. Otto Nerz war jetzt endlich angekommen, er war jetzt auch noch Dr. Med. In den ersten Novembertagen 1936 erfolgte dann erst eine offizielle Erklärung des Fachamtes Fußball für die Öffentlichkeit. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Im Ergebnis wurde Otto Nerz als sogenannter Referent für die Nationalmannschaft im Fachamt Fußball vorgestellt. Heute würde man das wohl so als so eine Art ehrenamtlicher Teamchef benennen, fällt mir Franz Beckenbauer ein. Ende der 86 und 90 war er ja auch Teamchef. In dieser Referentenrolle würde Nerz aber weiterhin allein verantwortlich für die Nominierung und die Aufstellung der Nationalspieler bleiben. Sepp Herberger hätte dann den Titel des Reichstrainers erhalten, würde aber seine Anweisungen weiter von Otto Nerz erhalten. Nerz würde also weiter zu Herbergers Verdruss dessen Vorgesetzter bleiben. Soweit so ungut. Aber um die anschließenden internen Wogen, die es natürlich dann gab, zu glätten, schrieb Nerz dann vor Weihnachten seinem zutiefst gekränkten und mit Rücktritt drohenden Zögling Herberger, dass er ihn in seine Rolle als Reichstrainer hineinwachsen lassen und selber, wie sagt er, mehr und mehr in den Hintergrund treten wolle. Mhm. Und das ging dann ziemlich hin und her. Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Die Frage, wann genau Sepp Herberger seinem Ziehvater Otto Nerz als Reichstrainer vollumfänglich nachfolgte, ob unmittelbar nach dem Desaster des 0:2 gegen Norwegen oder erst im Laufe des dann darauf folgenden Jahres 37. Und damit auch die Frage, wer wirklich der Vater der später legendären Breslau-Elf war, ist meines Erachtens nicht 100% zu klären. Das ist so ein Fluktuieren. Mal saß der auf der Bank, dann war die Frage, wer stellt die Mannschaft wirklich auf. Also gibt es sehr, sehr viele Quellen. Ebenso nicht die Frage, ob es tatsächlich einen intensiven Machtkampf zwischen Nerz und Herberger gab oder ob es nicht doch eher ein fließender Übergang in dieser Zeit war. Fakt ist, dass sich Herberger in vielen Briefen an die Führung des Fachamtes, an Felix Linnemann, weiterhin darüber beklagte, also das ganze Jahr 37 hindurch, dass er nach dem Debakel beim Olympischen Fußballturnier nicht sofort im Anschluss allein verantwortlicher Nachfolger wurde. Am 11. auf 12. März 38 erfolgte dann eine weitere politische Zäsur mit dem erzwungenen sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Und im darauf folgenden April wurde Otto Nerz zum außerordentlichen Professor und damit zum Beamten auf Lebenszeit ernannt. Die Krönung seines lebenslangen Aufstiegs in der akademischen Welt. Also alles fein. Und im sportlichen Bereich endete der Aufstieg von Otto Nerz dann abrupt. Warum Otto Nerz am 12. Mai 1938 per Brief unmittelbar an den übergeordneten Reichssportführer zurücktrat, ist nicht eindeutig zu klären. Es gibt nämlich keine Quellen von ihm selber mehr, nur über ihn. Also es ist möglich, dass er sich die politisch von Seiten der Nazi-Regierung gewollte, aber in der Praxis sehr schwierige Integration der österreichischen Profikicker mit ihrem System des Kombinierens und Scheiberns in sein WM-System schlicht nicht mehr zumuten wollte. Also denn die erfolgreiche Bildung einer dann großdeutschen Nationalmannschaft in der kurzen Zeit bis zu der bereits im Juni anstehenden Weltmeisterschaft in Frankreich war, wie würde man heute sagen, herausfordernd. Möglich auch, dass er sich intensiver seinen medizinischen Studien und seiner Lehrtätigkeit widmen wollte. Oder ebenso möglich, dass er den seit 1936 schwelenden Machtkampf mit Herberger final beenden wollte. Offiziell begründete Nerz seinen Rücktritt in jedem Fall nur mit beruflicher Überlastung.
Naja gut, das könnte man auch verstehen. Ne? Also vielleicht wollte er sich das wirklich nicht mehr antun. Und die verstanden sich eigentlich privat vielleicht ganz gut, waren aber trotzdem Rivalen, das kann ja sein.
Also es gibt da viele Quellen, das ist ein Hin und Her gewesen. Keiner wollte, also Herberger wollte ran und der Nerz wollte nicht loslassen. Er wollte also immer noch ihm vorgesetzt bleiben und das zog sich also vom Ende 36 bis Anfang 38 hin. Verschiedene Quellen sagen, ab dann war Herberger, da war Nerz raus, da war Herberger drin. Richtig final entscheiden würde ich das nicht wollen. Sepp Herberger fuhr dann aber wenig später im Juni 38 als dann endlich allein verantwortlicher Reichstrainer mit der politisch zwangsweise neu formierten, nun großdeutschen Nationalmannschaft zur WM nach Frankreich und scheiterte aus Sicht der Öffentlichkeit wieder mal grandios. Bereits in der ersten Runde war nämlich Schluss, nach einem 2:4 im Wiederholungsspiel und erneut, wie schon 36, gegen einen Außenseiter, diesmal gegen die Schweiz, schieden die Deutschen aus. Aus deutscher Sicht natürlich viel zu früh und das war eben auch eine Blamage. Aber wie angedeutet, diese Spielsysteme, die waren sehr schwer übereinander zu bringen. Die Literatur über Nerz anschließende Tätigkeit als außerordentlicher Professor ist dürftig, lassen sich kaum Aussagen über die Arbeit von Nerz an der Akademie finden. Auch über seine sportorthopädischen Arbeiten und ob und wenn ja, in welcher Intensität der jetzige Professor Dr. Otto Nerz in diesen Jahren zusammen mit dem später als Kriegsverbrecher hingerichteten leitenden SS-Arzt Professor Dr. Karl Gebhardt in den Heilanstalten Hohenlüchen in Brandenburg tätig war, ist auch noch sehr wenig bekannt. Es ist unglaublich viel Material entweder wirklich dauerhaft verschwunden oder noch nicht erschlossen worden. Seine Dienstzeit an der Reichsakademie war dann aber nicht von langer Dauer. Mit Kriegsbeginn im September 1939 wurde nämlich deren Lehr- und Forschungsbetrieb stillgelegt. Vor Otto Nerz begann, zwei Tage vor seinem 47. Geburtstag, als Arzt in der Wehrmacht der Zweite Weltkrieg. Sein Einsatzort blieb bis 1945 als Stabsarzt durchgängig Berlin und damit war er immer auch in der Nähe von Frau und Sohn.
Das war ja für die Familie eine gute Sache.
Ja, absolut. Das hätte wahrscheinlich jeder gerne so gehabt. Also er war da schon wirklich privilegiert. Ja, und jetzt eine nicht so schöne Episode hintendran, wo ich glaube, dass das eine große Rolle spielt, warum dieser eigentlich so wahnsinnig erfolgreiche und innovative Mensch heute überhaupt nicht mehr bekannt ist und auch vom DFB überhaupt nicht benannt wird aktiv. Anfang Juni 1943 veröffentlichten die zu dieser Zeit bereits gemeinsam erscheinenden 12-Uhr-Blatt Berliner Zeitung BZ am Mittag eine dreiteilige antisemitische Artikelserie über die Juden im Sportbetrieb. Und das Ganze unter dem Namen von Professor Dr. Otto Nerz. Ja, und diese Artikel, die waren echt ganz übel und sehr stark antisemitischen Inhalts. Die drei Artikeltexte verwendeten alle verfügbaren antisemitischen Stereotype der NS-Hetzpropaganda. Die angebliche jüdische Geldgier, welche im Hintergrunde die Fäden zieht, die jüdische Zersetzung der Wirtsvölker, der zersetzende Einfluss der Juden auf das Vereinsleben, der jüdische Einfluss im Sport als Schieber hinter der Kulisse und schließlich, last but not least, die Hoffnung, dass mit dem Siegeszug des Dritten Reiches auch Europas Sport judenfrei werden würde. Diese Texte werfen die nicht abschließend zu klärende Frage auf, ob diese Artikel tatsächlich von Otto Nerz selbst verfasst wurden oder ob gegebenenfalls auf politischen Druck sein prominenter Name nur lediglich missbräuchlich oder eben doch mit seiner Billigung von der Redaktion verwendet wurde. Also diese Texte wirken auf mich und denke auf jeden Leser sehr brutal und verstörend, in dem Wissen darüber, dass Otto Nerz in der Weimarer Republik im VfR Mannheim durch Max Rath und bei Tennis Borussia Berlin durch Alfred Lesser von jüdischen Vereinspräsidenten gefördert wurde. Und dass Nerz erstmals durch den jüdischen Herausgeber und Gründer des Kicker Walter Bensemann nach England reisen konnte. Auch während seiner Zeit als Reichstrainer trat Nerz zumindest öffentlich nicht als Antisemit in Erscheinung, obwohl er 1933 der SA und 1937 der NSDAP beigetreten war. War Otto Nerz ein Antisemit? War Otto Nerz ein zumindest rhetorischer Unterstützer der Auslöschung der Juden durch die deutsche NS-Staatsführung? Diese Fragen bleiben zumindest für mich bis zur Erschließung neuer, gegebenenfalls noch eindeutigerer, originärer Quellen von Nerz selber oder über das ganze Thema nicht abschließend zu klären. Man kann da viel vermuten, man kann das dann so werten, aber es gibt auch immer noch andere Erklärungsansätze, die man fairerweise auch gelten lassen muss.
Aber wahrscheinlich ist das für den DFB schon die Nähe allein zu dem Nationalsozialismus oder diese ungeklärten Sachen, vielleicht wollen sie deshalb ihn auch da gar nicht so benennen. Beim Sepp Herberger ist das ja auch so, dass man den immer so als 54er Trainer wahrnimmt und nicht, dass der schon im Nationalsozialismus Trainer war.
Vollkommen. Also da habe ich das auch immer wahrgenommen, dass der DFB alles, was vor 54 war, also, oder auch was vor 45 war, am liebsten gern in Ruhe lässt und gar nicht thematisiert. Aber diese Fragen stehen weiterhin im Raum und sie müssen, finde ich, bis zu einer endgültigen Klärung natürlich auch immer Teil der Vita von Otto Nerz bleiben. Während der letzten Gefechte im Berliner Stadtzentrum war Nerz dann im Mai 45 in einem Behelfslazarett in einer U-Bahn-Station eingesetzt. Bis zum Anrücken der sowjetischen Truppen blieb er bis zur gemeinsamen Gefangennahme bei den Verletzten im Lazarett. Seine Frau Elli versuchte dann wohl, Nerz noch zur Flucht zu überreden. Nerz soll mit den Worten, ich kann doch die Kranken nicht im Stich lassen, abgelehnt haben. Dies dürfte Nerz dann schon bald bereut haben, denn er wurde im Frühjahr 45 von der sowjetischen Besatzungsmacht endgültig verhaftet und starb am 19. April 1949 mit 56 Jahren im sowjetrussischen Speziallager Nummer 7, dem ehemaligen deutschen KZ Sachsenhausen bei Oranienburg in Brandenburg. Entweder, auch da ist es nicht eindeutig zu bestimmen, an Unterernährung oder einem Hirnödem. Ja, wie immer bei unseren legendären Persönlichkeiten würde ich versuchen, ein kurzes Fazit zu ziehen. Der Lehrer und Arzt Professor Dr. Otto Nerz war von 1926 bis mindestens 1936, wenn nicht bis zum 12. Mai 1938, erster deutscher Nationaltrainer und ein ausgewiesener Kenner des internationalen Fußballs. Er war zweifellos einer der wichtigsten Modernisierer des deutschen Fußballsports in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit Professor Dr. Otto Nerz bekam Taktik, Kondition und auch sportwissenschaftliche Erkenntnisse erstmals einen deutlich höheren Stellenwert. Auch durch seine Einführung des WM-Systems in Deutschland führte er die zuvor zweitklassige Nationalmannschaft an die Weltspitze und legte damit auch bereits den Grundstein für das spätere Wunder von Bern, den Titelgewinn bei der WM 1954. Unter Otto Nerz wies die deutsche Nationalmannschaft auch erstmals eine positive Länderspielbilanz mit einem ebenso positiven Torverhältnis auf und dies deutlich. Doch bis zur Erschließung weiterer, gegebenenfalls persönlicherer Quellen bleibt sein Name stets auch untrennbar mit der extrem antisemitischen dreiteiligen Artikelserie aus dem Jahr 1943 verbunden. Vermutlich, wir haben es ja eben auch schon mal gesagt, ist dies auch ein Grund, vielleicht der Grund dafür, dass der DFB seinen ersten und auch sehr prägenden Nationalmannschaftstrainer nur allzu gerne verdrängt und so gar nicht seiner zumindest rein sporthistorischen Bedeutung entsprechend würdigt bzw. überhaupt erwähnt. Ja, das war mein kurzes Feature von Otto Nerz.
Ja, vielen Dank. Ich fand das hochinteressant, vor allem, weil man ihn ja so eigentlich bisher noch nie wahrgenommen hat. Und vor allem auch die Symbiose mit dem Herberger.
Das ist schon krass.
Ja, dass der dem auch immer so gefolgt ist, sozusagen.
Der hat ja auch echt profitiert, ne? Bis er am Ende dann wollte ihn dann seinen Mentor beiseite schieben. Ja, oder wollte das, endlich auch das Sagen haben.
Ja, wie das oft so ist, ne? Im Grunde ihn dann ersetzen und dann sein eigenes Ding machen. Hat er ja dann auch gemacht.
So kam es ganz genau. 38 aufgrund der politischen Verhältnisse noch gescheitert, aber dann hat er den Zweiten Weltkrieg dann letztlich auch gut überstanden und ist dann erneut in sein Amt eingeführt worden, ja.
Ist ja auch erstaunlich, dass man ihn dann überhaupt nochmal als Nationaltrainer übernommen hat, ne? Also.
Da sagst du was, ja. Das war aber insofern, aber da verweise ich jetzt schon auf den Teil 3 unserer Langer Weg zur Bundesliga-Folge. Man wird dann sehen, dass überhaupt im DFB eine starke Kontinuität war. Also fast alle handelnden Personen aus der NS-Zeit blieben in Amt und Würden, bis auf wenige Ausnahmen. Gut, der Otto Nerz haben wir gerade gehört, der stirbt dann ja in Gefangenschaft. Und auch ein weiterer zentraler Player, Felix Linnemann, der wird verschwinden. Aber alle anderen, die dahinter und drumherum waren, die blieben und die haben dann den Sepp Herberger natürlich wieder geholt.
Ja, dann sind wir mal auf die weitere Folge gespannt.
Ja, kommt bald. Okay, ja, dann Ja, das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Webseite hinterlassen oder auf Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge unterbreiten.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Website angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.